NDR Info. Echo des Tages.
Herzlich willkommen zum Echo des Tages am Freitagabend mit folgenden Themen. Merkel macht den Weg frei. Jan Böhmermann muss sich für seine Erdogan-Satire staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen stellen. Dazu auch unser Kommentar im Echo des Tages. Mit klarer Mehrheit. Reinhard Grindel wird Deutschlands oberster Fußballfunktionär. 6 Monate nach der lebensgefährlichen Messerattacke, Attentäter der Kölner Oberbürgermeisterin vor Gericht. Bürokratieabbau. Bundesregierung will Hartz-IV-Regeln vereinfachen. Debatte um den Brexit. Kampagnenstart vor britischem EU-Referendum. Soziale Unruhen wegen Arbeitsmarktreformen. Frankreich erlebt ein heißes Frühjahr. Und im Sport geht es um die Halbfinalauslosung in den europäischen Fußballwettbewerben sowie den Start des Spieltags in der Fußball-Bundesliga an diesem Wochenende. Am Mikrofon begrüßt Sie Michael Weidemann. Einen schönen guten Abend. Man hätte glauben können, zu der umstrittenen Satire des ZDF-Moderators Jan Böhmermann sei so gut wie alles gesagt. Und die Entscheidung der Bundesregierung, dass Böhmermann sich wegen seines Schmähgedichts gegen den türkischen Präsidenten Erdogan natürlich keiner besonderen strafrechtlichen Ermittlung stellen müsse, reine Formsache. Doch weit gefehlt. Heute Mittag verkündete die Bundeskanzlerin, der noch aus Kaiserzeiten stammende Paragraph zur Beleidigung ausländischer Staatsorgane wird angewandt. Jörg Seiselberg mit den Einzelheiten.
Angespannt und konzentriert, aber ihrer Sache sicher. So präsentierte sich Angela Merkel in ihrer knapp 5 Minuten dauernden Erklärung im Kanzleramt. Ihre Entscheidung, den Weg frei zu machen für Ermittlungen gegen Jan Böhmermann wegen Beleidigung eines ausländischen Staatsoberhaupts, treffe sie, so die Kanzlerin, aus Respekt vor dem Rechtsstaat.
Im Rechtsstaat ist es nicht Sache der Regierung, sondern von Staatsanwaltschaften und Gerichten. Das Persönlichkeitsrecht und andere Belange gegen die Presse- und Kunstfreiheit abzuwägen.
Das Ja zur Ermächtigung bedeutet, so zusammengefasst die Botschaft der Kanzlerin, dass sich die Regierung nicht anmaßen wolle, Ermittlungen und Urteilsfindung der Justiz zu blockieren. Die jetzige Ermächtigung bedeutet, unterstrich Merkel,
weder eine Vorverurteilung des Betroffenen noch eine vorgreifende Entscheidung über Grenzen der Kunst-, Presse- und Meinungsfreiheit, sondern lediglich, dass die rechtliche Prüfung der unabhängigen Justiz überantwortet wird und nicht die Regierung, sondern Staatsanwaltschaften und Gerichte das letzte Wort haben werden.
Die Kanzlerin machte aber deutlich, dass bei ihrer Entscheidung auch anderes eine Rolle gespielt hat.
Die Türkei ist ein Land, mit dem Deutschland eng und freundschaftlich verbunden ist.
Unter anderem durch zahlreiche Türken, die in Deutschland leben, durch Wirtschaftsbeziehungen und die gemeinsame Mitgliedschaft in der NATO. In dieser engen Partnerschaft seien gegenseitige Achtung geboten. Mehrfach aber schlug die Kanzlerin in ihrer Erklärung gegenüber der Türkei auch kritische Töne an, als wolle sie deutlich machen, dass ihr Ja zu Ermittlungen keine Verbeugung vor Ankara sei.
Die Bundesregierung wird auch in Zukunft auf allen Ebenen die Postulate von Rechtsstaatlichkeit, Gewaltenteilung und Pluralismus gegenüber der Türkei anmahnen.
Bemerkenswert, das erste Mal in der Großen Koalition haben die SPD-Minister heute geschlossen gegen Merkel votiert. Die Sozialdemokraten seien überzeugt, so Justizminister Maas, dass die Entscheidung der Kanzlerin falsch ist.
Meinungs-, Presse- und Kunstfreiheit sind höchste Schutzgüter unserer Verfassung. Deshalb haben wir uns bei den Beratungen der Ressorts gegen die Erteilung einer Strafverfolgungsermächtigung ausgesprochen.
Bei Stimmengleichheit habe am Ende das Votum der Kanzlerin entschieden, so Außenminister Steinmeier. Scharfe Kritik an Merkel kommt von der Opposition. Er sei entsetzt über die Entscheidung der Kanzlerin, sagt Linken-Fraktionschef Bartsch. Wenn Merkel jetzt Ermittlungen gegen Jan Böhmermann erlaube,
dann finde ich, dass das nichts anderes als ein Kniefall vor Herrn Erdogan ist.
Die Grünen werfen der Kanzlerin vor, sie habe die Ermächtigung gegeben, weil sie in der Flüchtlingsfrage auf die Hilfe der Türkei angewiesen sei. Merkel zeige mit ihrer Entscheidung, so der Fraktionsvorsitzende Hofreiter,
dass sie vor Erdogan eingeknickt ist. Sie muss mit dem Vorwurf leben, dass ihr der Deal mit der Türkei wichtiger ist als die Verteidigung von Pressefreiheit.
Die heutige Entscheidung Merkels, Ermittlungen wegen Beleidigung eines ausländischen Staatsoberhaupts auf der Basis des Paragraphen 103 Strafgesetzbuch zu erlauben, dürfte eine der letzten dieser Art gewesen sein. Denn die Kanzlerin kündigte gleichzeitig an, die Regierung werde das Streichen dieses Paragraphens im Parlament beantragen. Noch vor der nächsten Wahl soll die Abschaffung beschlossen sein. 2018 würde der Paragraph zur Majestätsbeleidigung dann aus dem deutschen Strafgesetzbuch verschwunden sein.
Jörg Seiselberg berichtete aus Berlin. Die Zulassung des Strafverfahrens gegen Jan Böhmermann durch die Bundesregierung ist auch Thema unseres Kommentars im Echo des Tages. Er kommt von Dietmar Riemer.
Jan Böhmermann wird jetzt nur regierungsamtlich der deutschen Justiz ausgeliefert und nicht etwa der Rache des türkischen Staatspräsidenten. Das ist doch ein wichtiger Unterschied, der im Lärm der letzten Tage ja schon fast untergegangen wäre. Der richtigen Entscheidung von heute sind allerdings Fehler und Ungeschicklichkeiten vorausgegangen. Der gravierendste dieser Fehler war, dass die Bundeskanzlerin über den Sprecher der Bundesregierung zunächst ausrichten ließ, sie hielte die von Böhmermann als Satire und unter Kunstvorbehalt ausgegebenen Ausfälle für absichtsvoll verletzend. Dass dies so war und ist, daran besteht kein Zweifel. In ihrer Rolle als Regierungschefin hätte Merkel indes auf jeden Fall auf eine wie auch immer geartete Qualifizierung der Böhmermann-Show verzichten müssen. Man fragt sich, wer ihr zu einer solchen vermeidbaren Dummheit geraten hat. Die Kanzlerin hatte sich damit jedem Missverständnis ausgesetzt und zudem ganz überflüssig den Verdacht begünstigt, sie betreibe Fremdschämen stellvertretend für Deutschland, um Unheil von der Flüchtlingspolitik abzuwenden. Dass dieser Verdacht so massiv um sich greifen konnte, hat seine Ursache im Übrigen auch darin, dass man sich an keinen Fall erinnert, der einen Bundeskanzler veranlasst hätte, sich zu einem Fernsehbeitrag derart exponiert zu äußern. Die Kanzlerin, die sonst gern lange, zuweilen dröhnend schweigt und Schweigen einmal als ein von ihr geschätztes Mittel politischer Führung bezeichnet hat, wäre in diesem eigenen Fall bestens beraten gewesen, auf sich selbst zu hören. Mit dieser Vorgeschichte war angesichts der noch, muss man sagen, geltenden Rechtslage ihre Entscheidung so zwangsläufig, wie sie auch richtig ist. Es ist jetzt Sache der Justiz zu prüfen und zu entscheiden. Die wäre ja ohnehin damit befasst gewesen, weil der türkische Staatspräsident ja auch noch privatim wegen Beleidigung klagt. Niemand in der Türkei und schon gar nicht in Deutschland muss sich um die Unabhängigkeit unserer Justiz Sorgen machen. Auch in diesem Fall nicht. Den damit verbundenen zivilisatorischen Fortschritt hat die Erdogan-Türkei noch vor sich. Man darf aber auch sicher sein, dass der türkische Staatspräsident die Verhältnisse hierzulande gut genug kennt, um das zu wissen. Die politische Dimension einer möglichen Erpressbarkeit der Kanzlerin, ja der gesamten EU, wird im Übrigen maßlos und willkürlich überschätzt, weil das EU-Türkei-Abkommen in der Flüchtlingspolitik der Türkei außer viel Geld auch andere Vorteile bietet, die sie wegen eines kleinen deutschen Fernsehspaßmachers außer Rand und Band nie aufs Spiel setzen würde. Die Türkei braucht die NATO, sie will in die EU und hat sich gefährlich mit Russland angelegt. Ein bisschen viel auf einmal. Sogar für Böhmermann.
Dietmar Riemer kommentierte. Ginge man nach der Medienberichterstattung vor der heutigen Wahl des neuen DFB-Präsidenten Reinhard Grindel, der einzige Kandidat, hätte mit einem äußerst knappen Ergebnis rechnen müssen. Ob er als Ex-Politiker und Funktionärs-Quereinsteiger wirklich der Richtige sei, lautete die in vielen Varianten wiederholte Frage. Am Ende aber konnte Grindel auf dem heutigen DFB-Bundestag ein überzeugendes Ergebnis einfahren. Philipp Hofmeister über die Präsidentenwahl und die Schar der Gratulanten.
Von Uwe Seeler bis Joachim Löw. Die Liste der Gratulanten war ebenso lang wie prominent. Doch Reinhard Grindel meisterte diesen ersten Auftritt im Rampenlicht ebenso souverän. Ein fester Händedruck hier, ein selbstbewusstes Strahlen da. Der neue DFB-Präsident war weit davon entfernt, direkt zu fremdeln.
Wir wollen nach vorne schauen und den neuen DFB bauen.
Mit einem geradezu überwältigenden Abstimmungsergebnis wurde Grindel beim außerordentlichen Bundestag in Frankfurt ins Amt gehoben. 250 Mal wurde für den bisherigen Schatzmeister gestimmt und nur 4 Mal gegen ihn.
Es ist ein guter Start in dieses schwierige und gleichzeitig schöne wie auch fordernde Amt.
Um das Reinhard Grindel nicht wirklich zu beneiden ist. Der zwingend notwendige Neuanfang im deutschen Fußball ist jetzt unmittelbar mit seinem Namen verbunden. Wie schwer es vor allem sein wird, das verloren gegangene Vertrauen zurückzugewinnen, machte Liga-Präsident Reinhard Raubal deutlich.
Wir müssen die Menschen mitnehmen, wir müssen Antworten geben und wir müssen auch auf Argumente eingehen, Transparenz und Offenheit leben.
Da will Reinhard Grindel anpacken. Bis Ende des Jahres soll eine DFB-Ethikkommission installiert sein, um Skandale wie bei der WM-Vergabe 2006 künftig zu verhindern. Wichtig ist dem langjährigen Bundestagsabgeordneten aber auch die traditionell angespannte Beziehung zwischen den Profis und der Basis.
Wir gewinnen neues Vertrauen und werden erfolgreich sein, wenn wir liebe Freunde, zusammenhalten und die Einheit des Fußballs leben. Amateurverbände und Liga, Haupt- und Ehrenamt.
Das Leuchtturmprojekt schlechthin bleibt hingegen unverändert. Die Fußball-EM 2024 soll nach Deutschland kommen. Doch, und das ist auch dem neuen Präsidenten klar, dafür muss der DFB wieder an Glaubwürdigkeit gewinnen.
Wir haben die Stadien, wir haben die Infrastruktur und wir brauchen nicht das große Geld, um die Euro 2024 zu stemmen. Wir brauchen nur das Vertrauen unserer Freunde in der UEFA.
Ein halbes Jahr Zeit hat Reinhard Grindel, um den Worten Taten folgen zu lassen. Im November beim nächsten ordentlichen DFB-Bundestag muss sich der neue Präsident im Amt bestätigen lassen. Es wird eine intensive Zeit, denn die Erwartungen an Reinhard Grindel sind ebenso riesig wie die mit ihm verbundenen Hoffnungen.
Der Fall machte große Schlagzeilen. Einen Tag vor der Kölner Oberbürgermeisterwahl im vergangenen Oktober stach ein 44-Jähriger die aussichtsreiche Kandidatin Henriette Reker mit einem Messer nieder und verletzte sie schwer. Reker überlebte und wurde gewählt. Der Angreifer von damals muss sich seit heute vor dem Düsseldorfer Oberlandesgericht für seine Tat verantworten. Vom Prozessauftakt berichtet Jochen Hilgers.
Das Gesicht verdeckt der Angeklagte mit einem Aktenordner, um dem Blitzlichtgewitter der Fotografen zu entgehen. Später sehen die Beobachter ihn genauer. Jeans, kariertes Hemd, akkurat gestutzter Kinnbart, fast kahlrasierter Schädel. Der 44-Jährige macht vor dem 6. Staatsschutzsenat des Düsseldorfer Oberlandesgerichts einen eher biederen Eindruck. Aufmerksam hört er bei der Verlesung der Anklage zu, die auf versuchten Mord lautet. Mit einem sogenannten Bowie-Messer soll der Angeklagte am Wahlkampfstand auf die völlig überraschte Henriette Reker losgegangen sein. Die Klinge steckte 10 cm tief in ihrem Hals, heißt es in der Anklageschrift. Der Sprecher des Düsseldorfer Oberlandesgerichts Andreas Fitek.
Er soll heimtückisch und aus niederen Beweggründen die Oberbürgermeisterin zu töten versucht haben und darüber hinaus mit einem Messer dann auch 4 weitere umstehende Personen schwer verletzt haben.
Den Vorwurf des versuchten Mordes will der Anwalt des 44-jährigen Christoph Miseré im Prozess entkräften. Für den Anwalt ist die Tat allenfalls gefährliche Körperverletzung.
Er wollte ein Zeichen setzen, wie er sagt. Er wird zu seiner Motivation im Rahmen des Verfahrens noch selbstständig Stellung nehmen, hat aber keinen Tötungsvorsatz. Ansonsten hätte er auch, das muss man so sehen, weiter handeln können. Er hat aber das Messer nach dem ersten Stich weggeschmissen.
Über seine Motivation für die Tat will der Angeklagte erst im Juni Auskunft geben. Seine rechte Gesinnung legte er aber bereits bei der Schilderung seiner Jugend offen. Er saß 37 Monate in Haft wegen Schlägereien, wie er schilderte. Schwerstkriminelle Banden, zum Beispiel aus der Antifa, hätten Leute wie ihn regelrecht gejagt, da habe er sich zur Wehr setzen müssen. Auch Kontakte zur später verbotenen rechtsextremen FAP räumte er ein. Ein Nazi sei er aber nicht gewesen, eher ein erzkonservativer Rebell. Wegen der offensichtlichen Gesinnung des Angeklagten muss er sich vor einem Staatsschutzsenat verantworten, erklärt OLG-Sprecher Andreas Fitek.
Hintergrund ist die angenommene Motivation des Angeklagten für seine Tat. Hier soll der Angeklagte durch das Attentat auf Frau Reker ein Zeichen gegen eine aus seiner Sicht verfehlte Ausländer- und Asylpolitik in Deutschland gesetzt haben wollen und darüber hinaus auch die Wahl von Frau Reker zur Oberbürgermeisterin in Köln verhindern wollen.
In 2 Wochen wird die Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker als Zeugin aussagen. Es wird ihr einziger Besuch des Prozesses bleiben, hatte sie dem WDR-Hörfunk geschildert. Ihre Interessen vertritt ein Anwalt als ihr Nebenkläger.
Das Hartz-IV-System der sozialen Grundsicherung ist kompliziert. Zu kompliziert nicht nur für die Menschen, die darauf angewiesen sind, sondern auch für diejenigen, die es anwenden sollen. Deshalb hat sich die Bundesregierung entschieden, das Leistungsrecht zu vereinfachen, auf der Grundlage von Vorschlägen der Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles. Heute befasste sich der Bundestag mit den Änderungsvorhaben, durchaus kontrovers, wie unsere Korrespondentin Dagmar Pepping zu berichten weiß.
Anstelle von Nahles stellte deren parlamentarische Staatssekretärin Gabriele Lösekrug-Möller die Reformpläne für die Jobcenter vor. An mehr als 30 Stellen werde das Leistungs- und Verfahrensrecht im Bereich Hartz IV vereinfacht, lobte die SPD-Politikerin.
Dieses Gesetz ist ein Schritt in die richtige Richtung und es ist in der Tat ein echter Fortschritt.
Beispielsweise werde die Anrechnung von Einkommen bei den Hartz IV-Leistungen pauschalisiert und vereinfacht. Einkommen wie Mutterschaftsgeld während des Mutterschutzes etwa oder geringe Zinserträge. Außerdem gelten Leistungsbescheide künftig für 12 Monate, nicht mehr für 6.
Damit sparen wir nach Adam Riese jedenfalls bestenfalls jeden zweiten Antrag. Das freut Antragsteller und Behörde gleichermaßen.
Und noch eine Entlastung der Jobcenter sieht der Gesetzentwurf vor. Bezieher von Arbeitslosengeld I, die für ihren Lebensunterhalt zusätzlich auch Hartz-IV-Leistungen erhalten, werden künftig von der Bundesagentur für Arbeit betreut. Die Reform bringt den Jobcentern allerdings auch zusätzliche Arbeit und Kundschaft. Auszubildende, deren Ausbildungsvergütung nicht zum Lebensunterhalt reicht, haben künftig ebenfalls Anrecht auf Hartz-IV-Leistungen. Das freue sie persönlich ganz besonders, betonte Staatssekretärin Lösekrug-Möller.
Das ist wirklich ein Meilenstein.
Katja Kipping, die Vorsitzende der Linkspartei, kritisierte Hartz IV grundsätzlich als Ausdruck sozialer Kälte und forderte die Abschaffung.
Dieser Gesetzentwurf macht doch deutlich, Sie wollen nichts grundsätzlich an Hartz IV ändern. Sie wollen von den alltäglichen Nöten der Menschen in Hartz IV nichts mildern. Ihnen geht es doch nur um einen reibungslosen Vollzug.
Linkspartei und Grüne forderten zudem, die Sanktionen für Hartz-IV-Empfänger unverzüglich abzuschaffen. Diese finanziellen Kürzungen zu berechnen, beispielsweise wenn ein Hartz-IV-Empfänger einen angebotenen Job ablehnt oder einen Termin im Jobcenter verpasst hat, ist sehr kompliziert. In einigen Bereichen verschärfe der Gesetzentwurf der Bundesregierung sogar Sanktionen, kritisierte der grüne Sozialexperte Strengmann Kuhn.
Eine einfache Möglichkeit, die Jobcenter schnell und effektiv zu entlasten, wäre eine Aussetzung der Sanktionen.
Karl Schieverling, der Sozialexperte der Unionsfraktion, verteidigte die Reformpläne.
Hartz-IV muss nicht abgeschafft werden. Hartz-IV muss immer wieder als lernendes System verändert werden.
Die Bundesregierung lasse keinen durchs soziale Netz fallen, betonte der CDU-Politiker.
Es ist 18.46 Uhr. Sie hören das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Ins Ausland. Die Balkanroute für Flüchtlinge ist blockiert. Die Asylsuchenden aus Nordafrika und den arabischen Staaten weichen auf andere Fluchtwege aus. Bevorzugtes Zwischenziel Italien. Hans-Jürgen Maurus informiert.
Nach UNO-Angaben sind die Flüchtlingsströme in Richtung Italien in den vergangenen Wochen stark angestiegen. In der letzten Woche seien rund 6.000 Flüchtlinge in Italien angekommen, betonte ein Sprecher der Internationalen Organisation für Migration, IOM. Fast alle Migranten stammten aus Nordafrika, die meisten hatten die Reise von Ägypten aus angetreten. Die größte Gruppe der Asylbewerber stammt aus Nigeria, aber auch aus Eritrea und mehreren Subsahara-Staaten kommen immer mehr Flüchtlinge. 9 Menschen sind in den letzten 3 Tagen bei der Überfahrt ertrunken. Die meisten Migranten benutzen Dinghys, die mit bis zu 130 Personen völlig überladen sind. In Griechenland haben die Zahlen stark abgenommen. Zwischen dem 7. und 13. April erreichten rund 550 Bootsflüchtlinge die griechischen Inseln. Der IOM-Sprecher wies gleichzeitig darauf hin, dass in den nächsten 26 Wochen die Hochsaison für Mittelmeerflüchtlinge bevorstehe und bei der gegenwärtigen Rate mit mehr als 100.000 Migranten gerechnet werden müsse. Der Flüchtlingsstrom geht also weiter. Allein in diesem Jahr sind nach UN-Angaben insgesamt mehr als 177.000 Migranten auf dem Seeweg nach Europa gekommen. Davon mehr als 153.000 nach Griechenland. Mehr als 730 Menschen sind bei der gefährlichen Überfahrt ums Leben gekommen.
Im Juni stimmen die Briten darüber ab, ob ihr Land in der EU bleibt oder austritt. Und seit heute laufen die offiziellen Kampagnen, um die Bürger des Vereinten Königreichs von der richtigen Haltung zur europäischen Frage zu überzeugen. Die EU-Befürworter bescharen sich dabei um Britain Stronger in Europe und Premierminister David Cameron, während Vote Leave für den Brexit streitet. Mit welchen Argumenten beide Seiten ihren Wahlkampf führen, schildert aus London Stephanie Pieper.
I'm part of this campaign because I believe that we are stronger, we are better off and we are safer inside Europe than we would be.
Auch wenn der Wahlkampf offiziell erst heute begonnen hat, seit Wochen schon schwärmen EU-Freunde und EU-Gegner auf der Insel aus, um die Briten zu überzeugen, entweder für Remain, für den Verbleib, oder für Leave, den Austritt zu stimmen, festgehalten in Kampagnenvideos.
You'll have an opportunity to vote for a more beneficial, looser relationship with the rest of the EU.
Wenn die Umfragen nicht völlig daneben liegen, dann kann keines dieser beiden Lager siegesgewiss sein. Knapp 20% der Briten sind noch unentschieden, wo sie ihr Kreuz machen. Und der Rest verteilt sich etwa 50-50 auf die Haltung pro bzw. contra EU.
It's too close to be sure of how things will end up on June the 23rd.
Es wird knapp, sagt der langjährige Meinungsforscher Peter Kellner, zu knapp, um jetzt schon vorherzusagen, wie es am 23. Juni ausgehen wird. Auch der konservative Premierminister hat im Hauptquartier von Britain Stronger in Europe bereits zum Telefonhörer gegriffen, um Wähler für die EU zu gewinnen. David Cameron, plötzlich leidenschaftlicher Europäer, dürfte in den 10 Wochen bis zum Referendum gebetsmühlenartig seine Warnung vor den Gefahren eines Brexit wiederholen.
Risk, uncertainty and a leap in the dark that could hurt working people in our country for years to come.
Ein EU-Ausstieg bedeute Risiken und Unsicherheit, kurzum einen Sprung ins Ungewisse, vor allem wirtschaftlich, so Cameron. Diese Botschaft verbreitet auch eine Broschüre seiner Regierung, die vielen Engländern in dieser Woche ins Haus geflattert ist. Kostenpunkt mehr als 9 Millionen Pfund. Teure Propaganda sei dieses Faltblatt, erregen sich Euroskeptiker wie Nigel Farage. Der Chef der rechtspopulistischen Partei UKIP will mit einem EU-Austritt die Kontrolle über sein Land zurück und den Briten ihren Stolz zurückgeben.
To take back control and pride in who we are as a people. We want our country back.
Die beiden offiziellen Kampagnen haben Postwurfsendungen sowie TV-Spots frei und kriegen vom Staat mehr als 500.000 Pfund. Sie dürfen aber bis zum Volksentscheid nicht mehr als 7 Millionen Pfund ausgeben. Farage und Co. werden vor allem die Angst vor noch mehr Zuwanderern aus Ost- und Südeuropa schüren. Der Ausgang der Abstimmung wird auch davon abhängen, wie viele Menschen am 23. Juni ihre Stimme abgeben. Wahlforscher erwarten, dass diejenigen, die unbedingt raus wollen aus der EU, auf jeden Fall wählen gehen, sprich insbesondere die Konservativen und die Älteren, während bei den europafreundlichen, Labour-Anhängern und jungen Leuten die Wahlbeteiligung traditionell niedriger ist.
Aus London, Stefanie Pieper. Große Spannungen belasten auch das politische Klima in Frankreich, denn Präsident François Hollande will Arbeitsmarkt- und Sozialreformen durchsetzen, die an die deutschen Hartz-Gesetze erinnern. In großen Teilen der Bevölkerung aber haben diese Pläne einen Sturm der Entrüstung ausgelöst. Gestern nun wandte sich der Präsident in einer Fernsehansprache an seine Landsleute, nachdem sich zunächst friedliche Demonstrationen und Proteste zu wilden Straßenschlachten entwickelt hatten. Aus Paris, Burkhard Birke.
Zerbrochene Schaufensterscheiben werden repariert. Es herrscht Ruhe nach dem Sturm. Rund um den Platz der Republik und benachbarten Vierteln in Paris beseitigt man die Spuren der Nacht. Ein Teil derjenigen, die auf die Straße gehen, wollen die Arbeitsmarktreform kippen. Das kommt nicht in Frage. Dieser Satz beim großen Fernsehauftritt von Präsident Hollande hat den Frust bei den Demonstranten auf dem Platz der Republik offenbar gestärkt. Seit dem 31. März sitzen ein paar hundert von ihnen allabendlich dort, um sich basisdemokratisch für eine andere Republik, gegen Sozialabbau und vor allem gegen das Arbeitsgesetz einzusetzen. Eigentlich friedlich. Wie schon bei der Großdemo vergangenen Samstag kaperten vergangene Nacht jedoch radikale Linke die Proteste. Nach der mehr als 1,5-stündigen Hollande-Show im Fernsehen wollten dann rund 300 vermummte Demonstranten zum Élysée-Palast, dem Amtssitz des Präsidenten. Als sie von Sicherheitskräften gehindert wurden, zogen sie randalierend durch die Straßen, zertrümmerten Fensterscheiben, plünderten Geschäfte, beschädigten Autos, Bushaltestellen. Auch ein Jobcenter wurde verwüstet. Diese Form von Sachbeschädigung und Gewalt gegen Personen wie Lehrer sei unter keinen Umständen zu tolerieren, sagte Innenminister Bernard Cazeneuve.
Ces violences qui s'appliquent à des biens, qui s'appliquent à des personnes, qui s'appliquent à des enseignants sont intolérables.
Wir werden mit aller Härte und Entschlossenheit dagegen vorgehen. In Paris, aber auch in Montpellier gab es zahlreiche Festnahmen bei den gewaltsamen Ausschreitungen. Radikalisieren sich die Proteste gegen Hollandes Reformpolitik? Momentan scheint es eine Minderheit, die zu Gewalt greift. Man dürfe die Dinge nicht vermengen, es gäbe zwei Bewegungen. Das sind Unruhestifter, die man in jeder Kundgebung in Paris findet. Distanzieren sich die friedlichen Demonstranten von Nuit Debout, der Protestbewegung, aufrecht durch die Nacht. Auch ihren Unmut über die Politik der Regierung konnte Präsident Hollande durch seine Antworten auf die Fragen von 4 Bürgern und 3 Journalisten jedoch nicht besänftigen.
Eh bien, oui, ça va mieux.
Es geht uns besser, behauptet ein gut vorbereiteter, technokratisch wirkender Hollande.
Plus de croissance.
Höheres Wachstum, weniger Defizit, weniger Steuern, mehr Wettbewerbsfähigkeit und Produktionsmöglichkeiten, höhere Margen für die Unternehmen und mehr Kaufkraft für die Beschäftigten. Verteidigte der Präsident seine Politik und gelobte:
Je réformerai tous les jours de mon mandat.
Bis zum Ende seiner Amtszeit zu reformieren. Seine Tage scheinen jedoch gezählt. 4 von 5 Franzosen wollen ihn nicht mehr. Nur 3,5 Millionen Franzosen wollten ihm gestern zuhören oder zuschauen. Erst Ende des Jahres will Hollande verkünden, ob er erneut antritt.
Die Region Kumamoto im Südwesten Japans ist gestern von einem schweren Erdbeben erschüttert worden. Dort stehen unter anderem auch 2 Atomkraftwerke. Glücklicherweise verliefen die Erdstöße in dieser Hinsicht eher glimpflich und dennoch sind Opfer zu beklagen, wie Jürgen Hanefeld aus Tokio zu berichten weiß.
Die meisten Bewohner der Stadt Mashiki haben die Nacht unter freiem Himmel verbracht. Mashiki liegt am nächsten zum Epizentrum des schweren Erdbebens, das die südwestliche Insel Kyushu gestern erschütterte. Aber genau genommen war es weit mehr als ein Erdbeben. Es begann abends um 9.30 Uhr Ortszeit mit einem heftigen Erdstoß der Stärke 6,0. Dann aber rüttelte die Erde noch mehr als 160 Mal die halbe Nacht hindurch. Das stärkste dieser Nachbeben wurde mit 6,4 auf der Richterskala gemessen. Mehr als 44.000 Menschen mussten ihre Häuser verlassen. Nahezu 1.000 wurden in Krankenhäuser eingeliefert, aber offenbar nur 53 ernsthaft verletzt. Gemessen an der Heftigkeit der Erdbewegungen ist die Zahl derer, die ums Leben gekommen sind, gering. Bisher ist von 9 Toten die Rede. Japan ist besser als jedes andere Land der Welt auf Naturkatastrophen eingerichtet. Seine Bewohner werden regelmäßig zu Erdbebenübungen zusammengerufen. Mehr als 3000 Soldaten, Polizisten und Feuerwehrleute waren im Einsatz. Sie mussten ihre Arbeit wegen der ständigen Nachbeben häufig unterbrechen. Die beiden Kernkraftwerke, die ersten, die seit der Katastrophe von Fukushima im Jahr 2011 wieder ans Netz genommen wurden, sind nach Auskunft der Nuklearaufsicht nicht in Mitleidenschaft gezogen worden. Sie liegen 120 Kilometer vom Epizentrum des Erdbebens entfernt.
Jürgen Hanefeld aus Tokio und damit zum Sport im Echo des Tages. Über die Wahl des neuen DFB-Präsidenten Reinhard Grindel haben wir ja schon berichtet. Bei Thorsten Ahles geht es jetzt zunächst nicht um eine Wahl, sondern um eine Auslosung.
Die gab es heute bei der UEFA im schweizerischen Nyon. Dort wurden unter anderem die Halbfinalduelle in der Champions League gezogen. Und für den FC Bayern München gab es dabei Atletico Madrid als Gegner. Eine Mannschaft, vor der Münchens Sportvorstand Matthias Sammer hörbaren Respekt hat.
Ich glaube, dass Atletico Madrid ein Leidenschaftsmonster ist, wie sie sich darstellen. Darauf muss man sich einstellen. Wir müssen die gleiche Qualität an mentaler Verfassung an den Tag legen. Sie haben einen anderen Spielstil als wir, als viele andere Mannschaften. Das weiß man auch. Darauf muss man sich einstellen. Die Chancen stehen 50-50 und zweimal wird die Tagesform auch entscheiden, wer sich durchsetzt.
Immerhin haben die Bayern den Vorteil, dass sie im Rückspiel Heimrecht haben. Im zweiten Halbfinale der Champions League stehen sich Manchester City und Real Madrid gegenüber. Gespielt wird in der letzten April- und ersten Maiwoche. Schon heute Abend wird wieder in der Fußball-Bundesliga gespielt. Zum Auftakt des 30. Spieltags stehen sich Schlusslicht Hannover 96 und der 5. Borussia Mönchengladbach gegenüber. Ein Spiel, in dem die Rollen angesichts der Tabellenkonstellation klar verteilt sind. Trotzdem warnt Gladbachs Trainer André Schubert natürlich pflichtbewusst davor, Hannover zu unterschätzen.
Der Druck ist ein bisschen weg, das ist eine Geschichte. Das zweite ist, dass sie letzte Woche in Berlin eine sehr gute Leistung gezeigt haben, sehr mutig gespielt haben, teilweise den Gegner sehr hoch attackiert haben. Und wir müssen davon ausgehen, dass sie das zu Hause fortsetzen wollen, werden uns ebenfalls versuchen, ein bisschen höher zu attackieren. Davon gehe ich aus, im eigenen Stadion mit den Zuschauern im Rücken. Und da müssen wir uns schon drauf einstellen.
Also André Schubert erwartet trotz der aussichtslosen Lage von Hannover 96 einen hochmotivierten Gegner. Anstoß ist um 20.30 Uhr. Schon seit 18.30 Uhr gespielt wird in der zweiten Liga und das sind die Zwischenstände. Zusammenfassend kann man sagen, es gab noch keine Tore bei den Begegnungen. MSV Duisburg gegen 1860 München, Paderborn ist zu Gast beim FSV Frankfurt und RB Leipzig spielt gegen Sandhausen. Dann schauen wir noch kurz zum Tennis. Angelique Kerber wird morgen das Fed Cup Auftakt-Einzel im Relegationsduell in Rumänien bestreiten. Die Australian Open-Siegerin trifft dabei auf Irina Camelia Begu.
Und mit dem Sport im Echo des Tages und Thorsten Ahlers geht unsere Sendung für heute zu Ende. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Tschüss, sagt Michael Weidemann.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.